Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier stehen und noch etwas von meinem Herz und vom Wort von Gott weitergeben. Ich will zum Anfang gerade noch beten. Ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herz für den Morgen. Danke, dass wir da sind. Vater, danke, dass wir heute etwas von deinem Herz hören, etwas von deinem Wort, von dem, was du uns zeigen willst für unser Leben. Danke von ganzem Herzen für die Ehre, für das Privileg, dafür hier zu stehen und etwas einfach von deinem Wort zu teilen. Und Vater, was ich dich bitte, ist, dass du mich und uns bereit machst, einfach für das, was du uns heute Morgen willst sagen willst, dass jeder, der das hört, der zuhört, das darf hören, was du sagst, Vater. Danke, dass du heute Morgen zu uns redest. Danke hast du für jeden, der da ist, für jeden, der das gehört, etwas. Amen. In vor einigen Wochen da schon mal predigt haben und ich einen zweiten Teil geplant habe. Aus Zeitgründen habe ich dann nur den ersten Teil gemacht und ich freue mich sehr, dass ich euch heute noch den zweiten Teil weitergebe von dieser Predigt. Und zu dieser Predigt ist folgendermaßen gekommen. Ich habe in meiner Ausbildung als Primarlehrer ein Praktikum gehabt und in dieser Zeit es war extrem schwierig, ich war brutal herausfordernd, ich war wirklich am Leiden. Es war eine ganz schwere Zeit für mich und in dieser Zeit hatte ich den Eindruck, dass Gott mir gesagt hat, das nächste Mal, wenn du predigst, ist über das predigen, über den Umgang mit Nöten. Wie kann ich mit Leiden, wie kann ich mit Schmerzen, wie kann ich mit unangenehmen Situationen in meinem Leben umgehen. Und als ich dann die Predigt angefangen habe vorbereitet, habe ich gemerkt, bevor ich über äußere Nöte reden kann, muss ich über innere Nöte reden, weil ich merke, das ist so essentiell, das ist so entscheidend. Ich glaube, wir Menschen haben drei grosse innere Nöte. Man kann sagen, Nöte, geistige Nöte oder Nöte vom Herz. Herz meine ich damit unser Innerstes. Die Bibel gibt uns die Weisheit, dass der Mensch das Innerste hat. Von dem kommt alles. Das prägt unser ganzes Leben. Und die Bibel sagt dem Herz. Und ich glaube, unser Nöte hat drei grosse, unser Herz hat drei grosse Nöte. Und das war das Thema von letztem Mal. Ich werde das heute noch mal ganz kurz zusammenfassen mit ein paar Veranschaulichungen. Aber zuerst würde ich mich wundern, ob ihr noch wisst, was die drei Nöte sind, die drei Nöte vom Herz. Und ich darf jetzt gerade mal mit den Leuten, die um euch herum sind, austauschen, was sind schon wieder die drei Nöte? Was ist die grösste Not, die zweite und die grösste Not? So wie ich das verstehe. Tauschen miteinander aus, dort wo ihr sitzt, lauft der Livestream. Wenn ihr daheim seid und das schaut, dann überlegen euch, wenn ihr meine Predigt gehört habt, was ist es gewesen? Wenn ihr sie nicht gehört habt, hey, was könnte das sein? Macht euch Gedanken dazu, tauscht euch aus, wenn ihr könnt. Gut. Hat jemand noch eine Ahnung, was war das Erste gewesen? Was habe ich gesagt, das ist die grösste Not vom menschlichen Herz? Was war das schon wieder gewesen? Hat jemand eine Idee, eine Ahnung? Man darf Fehler machen, kein Problem. Wie bitte? Gerettet sein vom Vater. Kann man so umschreiben? Trennt sie vom Vater. Perfekt. Jetzt wollte ich gerade schon jemand anderes noch aufhören. Genau, Trennung von Gott. Und ich werde es kurz bildlich darstellen, was da damit gemeint ist. Dies und mein Herz ist für Liebe geschaffen. Und nur Liebe kann unser Herz wirklich erfüllen. Ich merke schon jetzt, es wird nicht so schön. Verstehen Sie bitte als Metapher, als Symbol. Dies und mein Herz ist für Liebe geschaffen und darum kann nur Liebe unser Herz wirklich erfüllen. Ich glaube, das Problem ist, die grosse Not von uns Menschen ist, dass mit unserem Herz etwas passiert ist. Und zwar ist ein Bruch zwischen Gott und uns. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe und unsere Vorfahren haben sich distanziert von dem Gott und durch das ist die Liebe nicht mehr in unserem Herz. Durch das ist ein Vakuum entstanden, durch das ist unser Innerstes, unser Herz leer geworden. Und weil die Leere da ist, suchen wir Menschen irgendwelche Sachen, mit denen wir, unser Herz füllen können. Das kann irgendetwas sein. Wir suchen ganz viele natürliche Sachen, Beziehungen, Sport, Beruf, x Sachen, um das Vakuum, um die Leere von unserem Herz zu füllen. Das Problem ist, weil es für Liebe geschaffen ist, kann nur Gott selber, kann nur die Liebe selber, die ursprüngliche Liebe, unser Herz wirklich füllen. Und das ist ein riesiges Problem. Und weil Gott das Problem gesehen hat, weil Gott die Not gesehen hat, hat er eine Lösung geschaffen. Vielleicht noch zuerst zum Sagen, der Mensch sucht, wie gesagt, nachdem er sie verloren hat, in x Sachen, er sucht das auch spirituell auf einer geistigen Ebene, fragt sich, hey, wie kann die Not gestillt werden, die einen tiefen mehr in der Hand? Es gibt ganz viele Wege, wo der Mensch das probiert. Ich glaube, die Lösung von Gott ist, dass er auf der Welt kommt, aus Liebe, und am Kreuz all das auf sich nimmt, was uns von ihm distanziert, was uns von ihm trennt. Dass wir in eine bereinigte Beziehung mit ihm treten, dass er unser Herz wieder wirklich erfüllen kann. Wenn ein Mensch versteht, was Gott in Jesus Christus am Kreuz für ihn tut, dann erkennt das tiefste Wesen von Gott die Liebe in Person und sein Innerstes, unser Innerstes wird wieder mit dieser Liebe erfüllt. Ich glaube, dass, wie viele Leute sagen, alle Wege vielleicht nach Rom führen, aber nur ein Weg führt zum Vater. Es gibt ganz viele Wege nach Rom, aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Ich bin tief überzeugt, dass das Jesus Christus selber ist, dass er allein die Not von deinem und meinem Herz kann stillen. Ich glaube, die grösste Not ist das Vakuum in deinem und in meinem Herz. Und die grösste Chance von deinem Herz ist, dass die Liebe die Sätze dir erfüllt. Letztes Mal hatte ich hauptsächlich den Fokus auf den Nöte gehabt. Heute geht es mir um ein chancenvolles Leben, weil jede die Not und all die Nöte bieten auch eine Chance. Und ich glaube, die Chance für dein Leben ist Jesus Christus. Ich glaube, das ist die grösste Not und ich glaube, das ist gleichzeitig die grösste Chance für dein Herz. Hat jemand noch? Ist jemand in meinen Sinn gekommen, was denn das Zweite war? Was ich denke, ist die zweitgrößte Not von deinem Herz, von deinem Inneren. Ja. Hingab? Genau. Hingab. Wir lassen es so. So. Genau. Du und ich, wir können uns entscheiden, was wir mit unserem Herz machen. Wir können uns entscheiden, an was oder an wer dass wir unser Herz eingeben. Das ist, du und ich haben da wie Autorität über. Wir können das entscheiden, wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung. Und dort, wo du dein Herz eingibst, das wird dein Leben prägen. Die Frage ist, an was gibst du das Herz? An was gibst du dein Herz ein? Und dort, wo du dein Herz hingibst, von dem wird dein Herz auch erfüllt sein. Du kannst entscheiden, um dein Herz an x Sachen herzugeben und dort die Erfüllung von deinem Herz zu suchen. Oder du kannst entscheiden, um dein Herz dem hinzugeben, der dich geschaffen hat. Dem, wo dein Herz wirklich echt erfüllen kann. Und das ist die Frage, wo oder an wer gehst du dein Herz hin? Und ich glaube, die Bibel redet von Heiligkeit. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Und heilig bedeutet ausgesondert, abgesondert. Und die Bibel fordert uns, die diesen Schritt gemacht haben, die Jesus Christus angenommen haben, dazu auf, um uns Gott ganz hinzugeben. Ein heiliges Leben kommt aus einem heiligen Herz. Ein heiliges Leben kommt aus einem hingegebenen Herz an Gott. Und für mich ist das ganz praktisch in meinem Alltag dann nicht so, dass ich morgen aufstehe und denke, wo soll ich mein Herz überall nicht hingeben, wo und wem soll ich es nicht hingeben, sondern wem gebe ich sie? Wem gebe ich sie? Wem gebe ich heute mein Herz? Wem gebe ich heute mein Leben, meine Energie, meine Kraft? Wer ich bin? Und es heisst in der Bibel, das Ziel dieser Botschaft, die ich da ganz, 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 ganz kurz abstrakt zusammengefasst habe, ist, dass wir zurückkommen zu Gott. Es ist nicht einfach, dass wir das einmal erleben mit einem schönen Gefühl, sondern es ist, dass wir zurückkommen zu Gott in eine echte Beziehung mit Gott. Und dort wird dein Herz restlos erfüllt. Wirklich erfüllt. Was ist der dritte Not gsi, die dritte Not vom Herz, von der ich geredet habe. Ja. Genau. Geht in die Richtung. Hat es sonst noch jemand in Gedanken? Genau. Ich glaube, die dickgrößte Not, geistige Not auf dieser Welt, ist, dass du kannst entscheiden, ob du anderen Menschen dein Herz öffnest oder nicht. Aber wenn dein Herz von dieser Liebe von Gott erfüllt ist, wenn es von dem voller ist, hast du Autorität, hast du Verantwortung, ob du dein Herz anderen Menschen öffnest oder ob du es verschlossen behaltest. Weil es braucht immer wieder Mut, um sein Herz anderen zu öffnen. Es braucht immer wieder Mut, sich zu öffnen, die Liebe weiterzugeben. Wir haben immer wieder Ängste, Gedanken, dass andere Menschen uns könnten ablehnen könnten, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir unser Herz verschenken, wenn wir es öffnen. Und ich glaube, das ist die drittgrößte Not, die geistige Not auf dieser Welt. Dass wir, die diese Liebe haben, uns ja, wird zurückhalten lassen, dass wir Angst haben, um diese Liebe weiterzugeben. Und auch da, glaube ich, ist es eine mega Chance. Es ist eine mega Not, aber gleichzeitig gibt es eine mega Chance. Und zwar dann, dann, wenn du dein Herz anderen öffnest, wenn du diese Liebe weitergibst, wenn du auch die Botschaft, wo jeder Mensch braucht, wenn du dir weitergibst in Liebe. Ich glaube, wir brauchen Liebe für unsere Mitmenschen, echte Liebe, ganzheitliche Liebe. Und wir brauchen auch Weisheit. Denn wenn öffnen wir unser Herz, wie öffnen wir das? Und ich glaube, dass wir in dem mega wachsen können, dass wir da einfach Schritt für Schritt machen, Prozess machen, wo wir lernen, wie kann ich die Liebe an den weitergeben, wie kann ich die Botschaft von dieser Liebe von Gott, wie kann ich die Botschaft von dieser rettenden Liebe von Gott weitergeben. Ich glaube, das sind die drei größten Nöte, die jeder Mensch hat. Und ich glaube, es sind auch die drei größten Chancen, die du hast in deinem Leben. Das soweit eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich letztes Mal gesagt habe. Wenn es euch mehr interessiert, schaut doch Predigt nach, die ist noch auf YouTube. Da gehe ich ganz viel, viel vertiefter auf die einzelnen Punkte. Dürfen das sehr gerne nachschauen. Jetzt, glaube ich, wir machen eine kurze Pause. Ich werde noch einiges sagen. Genau, macht doch nochmal die Fenster auf. Stöhnt doch auch ein bisschen auf, wenn ihr mögt. Oder reden miteinander. Einfach eine ganz kurze Pause, um ein bisschen verschnaufen. Gut, ich würde euch bitten, um langsam wieder herzusitzen und langsam auch aufhören zu schwätzen. Ich habe zum ersten Teil ein bisschen probiert zu skizzieren, was ich glaube, sind die dringendsten Nöte von unserem Herzen, was auch die dringendsten Chancen sind für dich und mein Leben. Jetzt in dem zweiten Teil wird es mir darum gehen, wie kann ich mit ganz konkreten Nöten, mit Schwierigkeiten, mit unangenehmen Situationen, Sachen in meinem Leben umgehen. Genau, das wird der zweite Teil jetzt sein. Und ich glaube, auch wenn wir das erlebt haben, auch wenn wir da dran sind, unterwegs sind, gibt es immer wieder auch äußere Nöte, Schwierigkeiten, unangenehme Situationen im Leben, die nicht direkt mit diesen drei inneren Nöten zu tun haben. Ich glaube, wenn du das erlebt hast, dann bist du in einer Zwischenzeit. Wir alle befinden uns in einer Zwischenzeit. Am Anfang, wo der Bruch mit Gott passiert ist, besser gesagt vor dem Bruch, hat der Mensch im Garten Eden gelebt. Eden heisst Fülle. Das heisst, der Mensch ist für die Fülle geschaffen, er ist in der Fülle gewesen. Dann ist der Bruch mit Gott gekommen und durch das ist Leiden, ist schwer, es ist Schmerz, ist Not in der Welt hineinkommen. In unser Inneres, aber auch in unser Inneres, aber auch äußerlich ist Leiden, ist Not, sind unangenehme Umstände für uns Menschen entstanden. Und wir alle befinden uns in dieser Zwischenzeit. Gott verspricht, er wird das alles mal beseitigt. Es wird einmal keine Not, kein Leiden, kein Schmerz mehr geben. Aber wir sind noch nicht dort. Wir befinden uns in einer Zwischenzeit. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist etwas in deinem Inneren passiert, in deinem Inneren etwas stattgefunden. Es ist wieder etwas, man kann sagen, Paradies ist in dein Herz hineingekommen, eine göttliche Liebe, ein göttlicher Frieden, eine göttliche Freude. Aber die Umstände sind noch nicht so. Wir befinden uns in einer Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt und bis er all das wird tun, bis er all das wird beseitigen. Und es gibt einen Brief in der Bibel, der Hebräerbrief, Brief an die Hebräer. Und für mich, wenn ich den Leser studiert habe, sogar die letzte Woche, habe ich gemerkt, das ist das Megathema von dem Brief, die Zwischenzeit. Wie können wir in dieser Zwischenzeit leben? Was ist wichtig in dieser Zwischenzeit? Der Brief ist mit all der allergrößten Wahrscheinlichkeit, ist er an die Juden geschrieben worden, an Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die den Schritt gemacht haben, und die sich dann auch in dieser Zwischenzeit befunden haben, wie wir. Ich glaube, das war so Zielpublikum von dem Brief. Und es ist ja der Brief an die Hebräer. Also zuerst einmal an die Leute, die von hebräischer Herkunft sind, jüdischer Herkunft sind. Spannend ist, der Begriff Hebräer kann man so verstehen, so deuten, dass er heisst, die überqueren. Die Überquerer. Das ist einfach eine Auslegung. Zum Beispiel der Theologe Roger Liebe sagt das so. Es gibt auch messianische Gelehrte, die das sagen. Und darum glaube ich, betrifft, dass es in dem Brief steht, auch die und mich. Ich glaube, auch wir sind in einem gewissen Sinn auch Hebräer. Auch wir haben etwas erlebt, wir haben etwas überquert und sind jetzt in der Zwischenzeit. Wie das Volk Israel, wo es das Rote Meer überquert haben und nachher in dieser Zwischenzeit waren, sind zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Genauso sind ja wir unterwegs und ich glaube, darum hat der Brief an uns wirklich viel zu sagen, genau was die Zeit betrifft. Und für mich ist der Schreiber vom Hebräerbrief wie ein unbekannter Coach, man weiß nicht genau, wer der geschrieben hat, für mich ist wie ein unbekannter Coach, der uns eben genau coacht für die Zeit, wo uns Tipps gibt, Hinweise gibt, wie wir in dieser Zeit leben können. Und was mich jetzt würde wundern, ist, was du wirst für Tipps geben, den Leuten, die in dieser Zeit sind, die vielleicht Schwierigkeiten nicht erleben, was hättest du mir für einen Tipp geben, für einen Rat, für meine Zeit, die ich erzählt habe in dem Praktikum, was hättest du mir geraten? Sag doch das auch mal kurz, den Leuten, die bei uns sitzen, was hätten dir mir für einen Rat geben für die Zeit? Für die Zeit von dieser Not, von dieser Herausforderung, von dem schweren, unangenehmen, was hätten dir mir geraten? Sag das doch auch den Leuten neben euch, wenn noch etwas in den Sinn kommt. gut. Getraut sich jemand von uns, etwas so mutig, mir zu sagen, was er oder sie mir für einen Tipp geben, für einen Rat für so eine Zeit. Ich riskiere jetzt, dass jemand mir die ganze Predigt wegnimmt, aber das machen wir. Ja. Danke vielmals, mega schönes Statement. Ich glaube, das hätte mich bewegt in so einer Zeit, das hätte mir etwas gegeben, das hätte mir Perspektive gegeben. Der Schreiber, der Coach, der den Hebräerbrief geschrieben hat, gibt ganz wirklich eine grosse Zahl von verschiedenen Sachen, Aspekten, Komponenten, hey, was kann uns helfen in dieser Zeit? Er geht unter anderem darauf ein, dass wir Vorbilder haben. Es ist wie im Fußball, sagen wir, wenn keine Ahnung, ein Team in einer schwierigen Situation ist, dann sagt der Coach, hey, denken mal, wie hat es der und der dort gemanagt? Wie hat er den Penalty geschossen? Wie hat er es gemacht? Denken zurück an den. Nehmen wir die als Vorbilder. Sondern mehr Vorbilder auf dem Weg. In dieser Zwischenzeit, weil viele Leute vor uns durch die durchgegangen sind. Es werden alle möglichen aufgezählt, die wir in der Bibel lesen. Einfach Leute, die durchgegangen sind. Und er sagt, hey, orientieren euch an denen. Schauen denen ihr Leben an. Wie sind die gelaufen und wie ist es rausgekommen? Und das kann euch ermutigen. Und dann redet ihr von dem, wo das Vorbild ist, was das Thema betrifft. Das Vorbild ist, wenn es um Schmerzen, um Leiden, um Not geht. Und das ist Jesus Christus selber. Oder er ist vom allerbesten Ort, wo es keine Schmerzen und keine Leiden gibt, freiwillig aus Liebe in die kaputte Welt hineingekommen, wo Schmerzen und Leid einfach an der Tagesordnung ist. Und er hat das alles ertragen für uns. Er war vollkommen und so viele Menschen haben ihn angefunden, haben ihn gehasst, für das, wer er war und für das, was er gebracht hat. Und er ist durch das alles durchgegangen, mit Geduld ist dran geblieben bis zum Schluss und hat sich ganz gegeben für uns. Und er sagt, hey, richtet euch nach dem aus. Richtet euren Fokus auf den, wenn ihr nicht mehr mögt, wenn ihr fast nicht mehr weiter wisst, schauen auf den, weil der ist durchgegangen. Ich werde jetzt nicht noch tiefer darauf eingehen, das wäre eine Predigt für sich wert. Ich will in den Text hineingehen, der genau nach dem kommt. Nach dem, dass uns der Coach sagt, schau auf den. Dort in den Text starten wir jetzt miteinander. Ich würde euch einladen, zum Mitkommen auf die Reise. Mit dem Text, was mir noch wichtig ist, zu sagen, mir ist bewusst, oder in dem Raum und vielleicht auch daheim gibt es Leute, die sind durch ein Stück mehr Lebenskrise durchgegangen wie ich. Die haben ein Stück mehr Erfahrung, wie man schwierige Situationen bewältigen kann. Ich will einfach aus dem herausreden, was ich von dem Coach gelernt habe, aus dieser Stelle und was Gott selber mir gezeigt hat, durch diese Bibelstelle, die wir jetzt zusammen lesen. Einfach aus dem heraus will ich reden und bitte nimm es auch als das. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin da vorne und gebe euch jetzt diese Tipps oder diesen Ort mit für eure Lebenskrisen und nicht. Ich will einfach einen kleinen Aspekt teilen von dem, wo mir mega Orientierung hat. Das ist wirklich der Text, der ja, für mich für die letzten 8 Jahre von meinem Leben absolut bedeutsam war. Ja, weil ich durch einen Haufen schwierige Sachen durchgegangen bin, ich gehe nachher noch ein bisschen näher darauf ein. Aber jetzt lesen wir doch zusammen den Text. Der steht im Brief an die Hebräer, Kapitel 12, ab Vers 5. Hebräer 12, Vers 5 bis 11. Zuerst sagt er, wie gesagt, schauen auf Jesus und nachher sagt er, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Also auch an uns. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Oh, jetzt schon lange mehr so weiter, Gott tut mir leid. Jetzt sind wir im richtigen Ort. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns dann nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er zieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich weiß nicht, was der Text jetzt in dem Moment, heute Morgen, mit dir macht. Was er bei dir auslöst. Ich finde, es ist wahnsinnig. Das sind 7 Verse, was da alles drin steht. Ich finde, es ist so ein dichter Text. Es ist so viel drin. Und ich nehme den Anspruch, dass ich heute Morgen das Ganze auseinandernehme. Ich glaube, was ich probiere, ist für mich, was für mich der Kern geworden ist über jetzt all die Jahre. Was für mich das Wichtigste, das Essentiellste geworden ist. Das ist ein Text, den ich ganz viel gelesen habe. Auch gerade in der Zeit, wo ich dort an der Praktikumstelle war, habe ich den Text ganz viel gelesen, weil der hat mir so viel Orientierung gegeben. Hat mir so viel gesagt. Hat mich so ermutigt. Und für mich ist die Frage, wenn ich den Text lese, er sagt ja, denen, die sich erzeugen lassen, denen, die die Erzeugung annehmen, die werden mega Resultate sehen in ihrem Leben. Und darum ist für mich die Grundfrage, wenn ich an den Text herangehe, wie komme ich zu dieser Annahme? Wie komme ich dorthin, dass ich das, was Gott mit mir macht in meinem Leben, kann annehmen? Was ist der Weg dorthin in meinem Herz? Das habe ich mich gefragt, jetzt auch in dieser Woche, als ich den Text intensiv studiert habe. Und der Text hat eigentlich 2, respektive 3 mögliche Arten, wie wir darauf reagieren können, wenn so Nöte, Schwierigkeiten, unangenehme Sachen in unser Leben kommen und wir checken, hey, es ist Gott selber. Von dem, das kommt, oder wo uns weiterbringen mit dem. Das eine ist, was heisst, wir können uns auflehnen dagegen. Wir können uns wehren in unserem Herz, wir können anfangen zu murren. Das ist der Weg, wo mein Herz meistens geht in diesen Situationen, am Anfang. Dann gibt es aber auch, wie die Seite, dass man resigniert. Wie steht, dass man sich entmutigen lässt? Dass man in die Nähe vom Aufgeben kommt? Bei mir ist es wirklich meistens, wenn nicht Schwierigkeiten in mein Leben kommen, die ich nicht verstehen kann, nicht einordnen kann, dass ich zuerst mit Auflehnung reagieren und sagen, Mann, warum muss jetzt das sein schon wieder und ich will doch das und so. Bei mir in der Ausbildung ist es so gewesen, ich habe gewusst, es ist mein Weg mit Gott, dass ich mich bilde, dass ich die Matura nachhole, nachher die pädagogische Hochschule und ich habe seit 8 Jahren mindestens permanent Kopfweh, brutales Kopfweh und es wird immer dann intensiver, wenn ich viel mehr leiste, viel mehr studieren und im Studium habe ich mega viel mehr studieren und darum habe ich immer mega gelitten und eigentlich in meinem Herzen so gewusst, es ist der Weg von Gott mit mir, warum muss ich jetzt so leiden, ich mache es ja wirklich ehrlich für dich, mit dir zusammen und für dich und für andere Menschen, warum muss das sein? Das ist so der Anfang bei mir, die hat das, Mann, ja, richtige Auflehnung, nicht unbedingt richtig Resignation. Und was ich dich will fragen ist, wer, was denkst du? Wie ist dein Herz? Denn der ist nicht dazu, zum Rebellieren, zum Murren, oder dazu, dass du resignierst, dass du richtig aufgehen gehst. Vielleicht ist es auch ein Gemisch, ich weiß es nicht, aber ich würde dir gerne die Frage jetzt geben, hey, wie ist es bei mir? Wie läuft das, was läuft in meinem Herz ab, wenn Sachen mir selber kommen, die ich nicht einordnen kann oder nicht verstehen kann? Was ist es bei dir eher vielleicht tendenziell? Das mal das eine und mal das andere, oder ja? Ganz spannend bei diesem Text finde ich, es ist das erste Mal im ganzen Hebräerbrief, ich meine, das sind ein Haufen Kapitel vorausgegangen, das sind 11 Kapitel vorausgegangen. Und das erste Mal geht es um Gott als unser Vater. Vorne ist der Fokus Jesus. Und dann, da sagt, richtet der Blick, richtet der Fokus auf unseren Vater, auf Gott. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel. Für den Prozess, für den Weg zum Gehen. Ich glaube, es gibt drei Schlüssel für den Prozess in unserem Herz. Schlüssel Nummer 1 ist, wie es der Text sagt, dass wir das Herz von Gott erkennen. Dass wir sein Herz kennen. Oder der Schreiber zitiert einen Spruch aus dem Alten Testament, aus der Weisheitsliteratur. Und eine Weisheit von dem Schreiber ist, das, was er da zitiert, ich lese es nochmal vor, er sagt, mein Sohn, lehn dich nicht dagegen auf, wenn dich der Herr mit strenger Hand erzeugt, lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, diese zwei Tendenzen. Und dann begründet das, denn der, wo der Herr lebt, der erzeugt er mit der nötigen Strenge. Jeder, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er als seine strafende Hand spüren. Das ist die Weisheit, die er hat. Er hat das Herz von Gott gesehen. Sein Herz hat er erkannt. Er hat sein Ziel erkannt, das Gott verfolgt. Und er hat den Weg erkannt, mit dem Gott zu seinem Ziel kommt. Ich glaube, wenn wir zusammenhängen zwischen dem Herz von Gott, seinem Ziel und seinem Weg, seiner Art und Weise, verstehend, erkennend, ich glaube, dann können wir gesunde Prozesse machen in Bezug mit Gott, wenn Schwierigkeiten, wenn nicht in unser Leben hineinkommen. Und auf das werde ich jetzt genauer eingehen. Wir gehen den Punkt durch. Zuerst soll es einfach ums Herz von Gott gehen. Ich glaube, das Entscheidende, was die Scheibe hier sagen will, ist, was ist das Herz von Gott? Was ist sein Beweggrund? Was ist sein Motiv? Was motiviert ihn zu dem, was er macht? Und die Frage, die jetzt auch an der Stelle, was ist dein Bild von Gott? Was ist auch dein Vaterbild? Die zwei kommen ja da zusammen. Es ist Gott und es ist Vater. Was hast du für ein Bild von Gott? Was hast du für ein Bild von einem Vater? Das spielt mega auch in der Sinne, wenn du nachher Gott siehst. Was hast du für ein Bild? Von seinem Herz, von seinem tiefsten Beweggrund zum Sachen machen. Auch in deinem Leben. Der Autor ist im Alten Testament zu zwei Sachen. Erstens sagt er, es ist Liebe. Es ist Liebe. Liebe motiviert Gott. Liebe bewegt ihn. Liebe ist sein Herz. Hinter seinem Handeln. Und ich glaube, wir haben immer wieder die Tendenz und die Gefahr, dass wir die Liebe von Gott zu uns an unseren Lebensumständen festmachen. Und das kann uns mega in die Irre führen. Ich glaube, die Offenbarung vom Herz von Gott, die Offenbarung von seiner Liebe, ist am Kreuz in Jesus Christus. Die ganze Hingabe für uns, dort sehen wir sein Herz in aller Klarheit. Und dort will ich immer wieder meinen Blick hinrichten, wenn ganz schwierige Sachen in meinem Leben passieren. Dort kriege ich Orientierung, dort weiss ich und sehe ich, was das tiefste Herz von Gott ist, auch wenn es in meinem Leben gerade voll schwierig aussieht. Er sagt, der Herr liebt, der züchtet mit Strenge. Und nachher sagt er, jeder, den er als sein Kind annimmt, lässt er seine Strafe in die Hand spüren. Also es ist die Liebe und es ist die Bezüchung, die er mit uns hat, als zu seinen Kindern, er übernimmt Verantwortung für uns. Er will unser Bestes, er sucht unser Bestes. Das ist, glaube ich, die Form, die äußerliche Form von Liebe, sein Bestes suchen für den anderen. Und das macht Gott wie ein Vater für seine Kinder, der Verantwortung hat, der Bezüchung mit ihnen hat, der verbunden ist mit ihnen und ihr Bestes sucht. Und ich denke, dass Schmerz, das Leiden, das Unangenehmes sich für uns am wenigsten nach Liebe anfühlt. Bei allem, wie Gott handelt. Ich stelle mir das vor, wie bei einem Vater. Und dann kommt der Geburtstag und dann schenkt er dem Kind irgendetwas. Und das ist Liebe. Schenken. Ja, ich beschenke dich, will nichts zurück. Das ist Liebe. Aber ich glaube, es ist die gleiche Liebe, die ein Vater dazu veranlasst, um ein Kind zu strafen. Wenn es etwas ganz Dummes macht, auf irgendeine Art und Weise, es ist die gleiche Liebe, es ist das gleiche Motiv. Und ich glaube, bei Gott ist es genauso. Er ist so beschenkend, er sorgt für uns, er ermutigt uns, er baut uns auf aus Liebe. Aber wenn er uns erzücht, passiert es genauso aus Liebe. Das gleiche Motiv, ich glaube, das ist das Herz von Gott in allem. Es ist keine andere Intention, die Gott hat, keine andere Absicht. Es ist genau das gleiche Motiv, der gleiche Beweggrund, aber es ist ein anderes Ziel. Wenn man beschenkt oder wenn man straft. Das Ziel ist ein anderes. Und was ist das Ziel, das Gott hat, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen in unserem Leben, wenn wir durch nicht gehen, was ist sein Ziel damit? Was ist, wo du heute Morgen stehst? Ob du gerade in nicht drin bist, in irgendwelchen Schwierigkeiten, ob gerade alles voll entspannt ist und locker ist, ob gerade eine Episode von Schwierigkeiten von nicht hinter dir hast. Egal, wo wir heute stehen, das Ziel von Gott ist, dass wir werden wie er. Weil er ist unser Vater. Sein Ziel ist, dass wir mehr und mehr werden wie er. Das ist das Ziel im Text steht, dass er uns an seiner Heiligkeit will Anteil geben will. Das ist schon die ursprüngliche Idee von ihm mit uns Menschen. Die Idee war, hey, ich arbeite euch als mein Bild, als mein Gegenüber, dass ihr dürfen werden und sein, wenn ich. Und das Ziel verfolgt er. Wenn er Schwierigkeiten und Nöte in unserem Leben zulässt, dann will er uns damit weiterbringen. Er will uns fördern. Er will, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln können. Er will uns helfen, um uns zu entwickeln. Und ich finde, der Schreiber bringt so auf den Punkt, der ist ein Coach, der bringt so auf den Punkt, dass er sagt, im Moment sieht es voll nicht als ein Grund zur Freude aus. Aber in Zukunft wird es mega ein Segen sein für dich, wird es mega gut sein für dich, wird es mega gute Resultate haben im Leben. Und das ist das Ziel von Gott. Auch wenn es im Moment sich unangenehm anfühlt, aber sein Ziel ist, uns weiterzubringen, dass wir wachsen. Und ich glaube, das verändert unseren Umgang mit Nöten, wenn man das versteht. Dass das Ziel ist, dass es jedes Mal eine Chance ist, um uns zu entwickeln, dass alles unangenehm, immer eine Chance behalten für mich, dass ich weiterkomme, dass ich wachse an einem bestimmten Punkt. Ich will an der Stelle gerne eine kurze Episode aus dem Breakpoint erzählen, wenn wir heute schon den Abschluss gefeiert haben, oder die Verabschiedung. So ist es noch gar nicht lange her, am Abend habe ich irgendetwas vorbereitet und nachher habe ich einen Beamer gebraucht. Und dann aus irgendwelchen Gründen, ich bin schon ein bisschen gestresst in den Abend gegangen, aus irgendwelchen Gründen hat das einfach nicht funktioniert mit dem kleinen Beamer, ich weiß nicht wieso. Und in genau dem Moment kam, wo es so war, Mann, warum muss jetzt das sein, Gott? Du, für dich ist es ja easy, du hättest können machen, dass das einfach tut. Und zumal habe ich realisiert, Mann, bin ich eigentlich auf gut Deutsch gesagt, ein Double. Hey, jetzt kann ich ja genau lernen, dass ich diese Sache entspannt nehme. Es ist so eine Lernchance. Jetzt kann ich sagen, oh Mann, ist doch nicht so schlimm. Jetzt machen wir es halt anders oder wie auch immer. Und das wird es realisieren, hey, ich kann etwas lernen durch das, ich kann wachsen durch das. Das finde ich, macht so einen Unterschied. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir das Herz von Gott sind, was ihn bewegt, so, seine Bewegung, seine Motiv, sein Ziel, seine Absicht. Und ich glaube, es ist entscheidend, wie wir den Weg von Gott verstehen, wie er uns weiterbringt. Und ich finde da mega entscheidend, ist, wie zu sehen, oder Erzeugung passiert immer in Bezeugung. Es ist immer Bezeugung und dann das hebräische Wort, das gebraucht wird, dort in der Stelle, in der Sprüche, wo es um die Erzeugung geht und dass der, wo Gott lebt, von Gott erzogen wird, das ist mega ganzheitlich. Das ist ein mega ganzheitlicher Begriff. Es ist nicht einfach Strafe, sondern es gehört alles dazu. Es gehört es mit dem Kind entdecken dazu, es gehört erklären dazu. Einfach alles, was das Kind braucht, blöd gesagt, von seinem Vater, gehört zu diesem Begriff. Und da ein Teil ist es auch wie mit den Taten, nicht nur mit dem Wort zu suchen, sondern auch mit den Taten. Auf irgendeine Art und Weise, da gehört auch Strafe dazu. Dass man dem Kind etwas entzücht, dass es einen Mangel hat, oder dass man ja, sonst etwas macht, was auch immer. Und dann, auf der einen Seite ist das Wort und auf der anderen Seite der Staat. Aber es ist immer das, wirkungsvoll wird die Entzücher dann, wenn beides zusammenkommt und zusammenpasst. Das Wort und Tat. Und ich liebe es in Bezug auf das Wort, das steht in der Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erzeugung in die Gerechtigkeit. Auf der einen Seite haben wir das Wort von Gott, wo unser Herz, unser Innerste prägt, verändert, erzeugt. Und auf der anderen Seite gibt es das Handeln von Gott in unserem Leben. Und ein Teil davon, das ist ja lange nicht alles, ein Teil davon ist, dass Gott uns an Sachen zumutet, Schwierigkeiten nicht, Herausforderungen, dass wir uns wachsen können, dass wir uns entwickeln können. Und ich glaube, dort, wo das zusammenkommt, wo das Wort von Gott und das Verständnis von seinem Handeln zusammenkommt in unserem Leben, das hängt ja auch zusammen, dort da können wir mega gesunde, gute Prozesse machen. Für mich ist mega ein Schlüssel, auch in diesen Zeiten, das Wort genau an so einer Stelle gelesen zu haben und zu verstehen, sein Handeln. Warum handelt er jetzt so, warum passiert das? Und ich würde auch gerne drei Bilder weitergeben, die mir mega wichtig geworden sind in dem Zusammenhang, die mich mega ermutigt haben in den vergangenen 8 Jahren. Das eine ist, oder es geht ja in dem Text, den wir gelesen haben, um die Früchte, die wir sollen bringen. Das heisst, die Frucht von denen, die sich erzeugen lassen, ist Gerechtigkeit und Frieden in ihrem Leben. Das sind wie die Früchte. Und spannend ist bei vielen Bäumen so, dass die Wurzeln im Winter wachsen. Für mich ist der Winter mega ein Bild für so Zeiten. In der Bibel war es oft wüstig. Ich glaube, für uns ist der Winter näher, wo voll nicht viel passiert, wo mega viel Mangel da ist. Und in dieser Zeiten wachsen die Wurzeln von den Bäumen, von den meisten Bäumen am meisten. Dann werden die Wurzeln tiefer. Es ist mega eine Chance, die Zeit, wo so viel Mangel da ist, aber in dieser Zeit können die Wurzeln tiefer wachsen. Und Jesus selber ist schon in die Wüste gegangen, nachdem er die krasseste Begegnung ever mit Gott hatte. Und 40 Tage dort war. Und ich glaube, in dieser Zeit ist seine Beziehung mit Gott tiefer geworden, sind seine Wurzeln gewachsen. Und ich glaube, so sind auch unsere Notzeiten, unsere Krisenzeiten, wir mega Chancen, dass unsere Wurzeln wachsen, tiefer werden, tiefer in die Liebe von Gott. Das zweite Bild ist, wenn ein Diamant entsteht. Ein Diamant entsteht unter mega grossem Druck. Unter mega grossem Druck wird ein Diamant geformt. Und wenn ich Drucksituationen habe in meinem Leben, wo ich unter Druck komme, dann ist es eine Chance, dass mega viel Wertvolles entsteht. In mir. In meinem Herz. Und ein Diamant muss auch geschliffen werden. Das muss, ja, es braucht recht Arbeit, dass es dann einmal so aussieht. Und ich glaube, gerade so Zeiten, wo wir es schwer haben, wo nicht da sind, unangenehm so ist, gerade das sind Zeiten, wo Gott unser Herz verändert, wo es schleift. Wo weh tut, wo unangenehm ist, aber wo mega Wertvolles zur Folge hat. Und das dritte und letzte Bild ist für mich Perle. Eine Perle entsteht durch das, dass dass ein Muskel über Jahre brutale Schmerzen hat. Aber es entsteht mega wertvoll in dieser Leidenszeit. Und ich glaube, es sind Bilder, die Gott uns geben will. Das ist ja nicht so auffällig, dass das einfach so ist in der Natur. Um uns ermutigen, zu sagen, hey, in diesen Zeiten kann mega viel Wertvolles in deinem Herzen entstehen. Und vieles ist voll nicht sichtbar. In dieser Zeit entsteht wie nichts Sichtbares. Es passiert etwas Verborgen in unserem Herz. Aber es wird sichtbar werden zu seiner Zeit. Irgendwann wirst du zurückschauen und merken, Mann, jetzt bin ich da. Jetzt merke ich so viel mehr Frieden. Ich habe mich so verändert. Gott hat meinen Charakter geschliffen, ich bin weitergekommen. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Was ich gesehen habe, es ist so, dass Gott Schwierigkeiten nicht braucht in unserem Leben, um uns weiterzubringen. Und wir können wie auf drei verschiedene Arten reagieren. Das eine ist, wir lehnen uns dagegen auf, wir nehmen es nicht an. Das andere ist, wir resignieren und wir neigen dazu zum Aufgeben. Und ich glaube, die zwei ungesunden Art und Weise, mit dem umzugehen, kommen daraus, dass wir das Herz von Gott nicht verstehen, nicht erkennen, nicht kennen, was ihn bewegt zu dem, dass wir sein Ziel nicht sehen und vielleicht nicht das gleiche Ziel verfolgen wie er. Und dass wir wie den Weg, die Art und Weise, das Mittel von Gott nicht verstehen. Ich glaube, dort ist mega ein Schlüssel. Ich glaube, dort, wo wir das Herz von Gott verstehen, sein Beweggrund, grundsätzlich, sein Ziel, das er verfolgt mit solchen Sachen und die Art und Weise, wie er es macht, wo zum Teil auch unangenehm sein. Ich glaube, dort kommen wir in gesunde, wertvolle Prozesse. Dort können wir es anfangen annehmen, dort können wir anfangen, die Chancen wahrnehmen, die wir haben in dieser Zeit. Und ich glaube, der ganze Prozess ist wertvoll. Nur schon, dass das Herz von Gott kennenlernen, seine Ziele kennenlernen und auch wie er das macht, ich glaube, nur schon der Prozess dorthin ist mega ein wertvoller Prozess. Das, was wir nachher daraus lernen, ist auch mega wertvoll, aber nur schon der Prozess intensiv mit Gott, wenn wir den machen, ist enorm kostbar für unser Leben. Und es ist ja nicht so, dass wir leiden, einfach so hinnehmen, wir dürfen mit Gott reden, wir dürfen unser Herz ausschütten, wie Judith mega schön gesagt hat, man darf schreien, man darf rufen, das lesen wir in der Bibel, man könnte es nicht verstehen vielleicht, aber das entscheidende Glaube ist, dass wir in eine intensive Auseinandersetzung in die Beziehung mit Gott gehen in der Zeit. Ich glaube, das ist für mich der Hauptpunkt. Den Prozess mit ihm zu machen, zu ihm zu gehen, mit ihm intensiv dran sind in der Beziehung, ich glaube, dort da, ja, liegt der grösste Segen von diesen Zeiten. Ich würde euch gerne noch ein kurzes Zitat weitergeben von einem Lied, das die allermeisten werden kennen, von Dietrich Bonhoeffer. Er hat ja in ganz schwierigen Zeiten gelebt. Und er singt in einem Lied, sagt er, und reiße uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich glaube, dort, wo wir das Herz sehen von Gott und seine Absicht, dort können wir, dass es uns gibt, auch wenn es schwierig und unangenehm ist, annehmen. Ich glaube, dort liegt es, wo wir sein Herz kennen, verstehen, wo wir sein Ziel, das er hat, können teilen und dort, wo wir verstehen, dass es genau mit unangenehmen Sachen, dass er genau mit unangenehmen Sachen zu seinem Ziel kommt mit uns. So. Aber dort, wo wir das sehen, wo wir das Herz von Gott sehen, können wir das aus seiner Hand nehmen. Mhm. Und für mich, aus dem Ganzen aus, hat sich wie eine Haltung oder eine Einstellung entwickelt. Es ist wie, wenn ich in dem Dienst laufe, dann ist es so, dass ich, wie gesehen, alles, was zu mir kommt, muss mir letztendlich dienen. Ich muss keine Angst haben vor Umständen. Sondern ich darf in den Tag gehen, da starte ich wirklich so in den Tag, dass ich aufstehe und sage, Jesus, danke, dass mir heute alles zum Besten dient, egal was kommt, danke, wird mir heute alles dienen, danke, kann ich mich in allem entwickeln, danke, komme ich in allem weiter, was mir heute begegnet, ob es jetzt einfach oder schwierig ist, ob es angenehm oder unangenehm ist. sollte mir alles dienen. Ich bin nicht beherrscht von meinen Umständen. Und so liebe ich es halt, auf mein weiteres Leben zu schauen. Ich weiss, irgendwann werde ich an dem Ort sein, wo es nichts mehr Unangenehmes gibt. Aber bis dorthin wird mir das Angenehme und das Unangenehme, wird mir das Einfache und Schwierige, das Leichte und Schwere zum Besten dienen. Und ich kann mich entwickeln und wachsen und ich liebe die Perspektive auf mein Leben. Und die wünsche ich jedem und jeder, der da ist, die Perspektive auf jeden Tag und auf das ganze Leben zu haben. Ich will gerne noch beten zum Abschluss. Vater, danke von ganzem Herzen einfach für das Buch, wo du dein Herz zeigst, wo wir dein Herz kennenlernen können. Erfahren, wer du wirklich bist und wer du wirklich bist, was dich bewegt. Danke so viel mal für unzählige Geschichten, wo wir sehen, wie du handelst und wie gut du es meinst in allem drinnen. Und Vater, danke, dass du so eine enorme Perspektive hast für unser Leben, für jede Not, für jede Schwierigkeit in unserem Leben. Danke, dass wir diese Perspektive mehr und mehr bekommen. Und Vater, ich bitte dich um das, dass ja, wir merken, dass du mit uns bist in allem, was du für ein Herz hast und was du für Ziele verfolgst in unserem Leben. Und ja, danke, dürfen wir ja, auch die unangenehmen Sachen mehr und mehr aus deiner Hand nehmen, Vater. Und bete, dass du uns wirklich befähigst zu dem und freisetzt mehr und mehr. Ja. Amen. Noch ein abschliessendes Statement. Es ist wirklich kurz. Zwar ist das, was ich glaube, ist wie, ich weiß, ich kann noch kein Rezept geben, wenn ich mit Schwierigkeiten unangenehm umgehe. Aber ich weiß, dass man durch das Buch eine Beziehung finden kann. Es ist nicht ein Rezept, sondern eine Beziehung, die alles verändert. Auch in Bezug auf Schwierigkeiten.